Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Was ist der Locker Room Talk?
LO steht für Lochner, KR steht für Krieger und der Locker Room Talk, weil wir ja in der Umkleide sind und über die Themen sprechen, mein Gott, über die man eigentlich nur mit guten Freunden hinter verschlossenen Türen spricht, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web hinaus posaunen und der Hund hier gerade...
Ich wollte gerade den Hund randaliert. Aber das ist gut. Hubert, der müsste zu sehen sein, oder?
Weiß ich nicht.
Ja,
ich glaube, er ist gerade hinter mir im Bild. Ja.
Jetzt fangen wir mit der Frage an, die die Nation bewegt, wo sich jeder... Ich muss es wissen, sonst kann ich nicht mehr ruhig schlafen. Wie war es in Paris?
Der war gut.
Der hat ja lange überlegt.
Ja, gut. Es gibt ja immer auch ein paar, die sich beschweren, dass wir so lange brauchen, um zum eigentlichen Punkt zu kommen. Wir ziehen es heute raus. Nein. Paris war toll. Also, ich war ja mit als Teenager das letzte Mal da, vor 13, 14 Jahren.
Ja, fast genau wie ich, ja. Das müsste so auch so 15 Jahre, so ungefähr ähnlich.
Und mit 30 sieht man ja dann nochmal eine Stadt anders. Ich war da ja mit der ganzen Familienbande. Und ich muss sagen, architektonisch die schönste Stadt, wo ich war. Also Wien ist auch schön, aber ja. Paris so in der Masse an Gebäuden, boah, das ist schon wirklich, wirklich beeindruckend. Das Einzige, die Stadt mit am meisten Hundekot, also überall, die Leute räumen den Mist nicht weg. Das ist wirklich eklig.
So schlimm?
Ja, ja. Es ist wirklich so schlimm, dass man Schlangenlinien laufen muss auf den Bürgersteig.
Krass.
Also überdreckt. Auch die Mülltonnen alle überdreckt. Mhm. Das war nicht so schön. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, ich glaube, Emily in Paris hat der Stadt nicht gut getan. Das ist so eine Sache, die ist mir in vielen europäischen Großstädten jetzt aufgefallen. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass Europa zum Museum der Welt wird, für die Amis und für die Asiaten. Weil du hast dann in Paris diese ganzen Brasserien, die dann überall diese Kunstblumen jetzt haben, so super viel, also übertrieben, die Kellner übertrieben sind. Das ist wie so eine Karikatur, wie sich Amis und Asiaten Paris vorstellen. Und das nimmt gerade so immer weitere Züge an. Das ist nicht nur in Paris, das ist auch in anderen europäischen Großstädten.
Ist interessant, weil das kann natürlich Netflix-Phänomen sein, dass natürlich dann Leute kommen gezielt und dass auch deutlich mehr Amis gekommen sind in den letzten Jahren. In Italien auch brutal viel.
Ja.
Kommersee zum Beispiel. So Italien, sehr viele Amis, hatte ich das Gefühl, sind nur noch Amerikaner unterwegs die letzten Jahre, weil es für die natürlich super billig war durch den starken Dollar. Da ist das natürlich hier ein Schnapper, wenn ich nach Europa fahre. Jetzt hat sich ja ein bisschen gedreht, aber... Das war für die Amis ja wirklich ein... Die haben hier schon Kaufkraft.
Ich meine, so viel Modernes haben wir ja auch nicht mehr in Europa, jetzt mal ganz ketzerisch gesagt. Aber wir haben natürlich eine ganz, ganz faszinierende Historie und eine ganz faszinierende Substanz, Kunst, Kultur. Und ja, das ist mir schon aufgefallen. Mir macht das so ein bisschen Sorge, dass das immer mehr Überhand nimmt. Und ja, es ist wirklich wie so eine übertriebene Karikatur von Paris an manchen Orten. Das nimmt dann natürlich so, natürlich an den Hauptattraktionen, Eiffelturm und so, aber das zieht so seine Bahn.
Aber insgesamt war es schön. Preisniveau? Wie München?
Großstadt, europäische Großstadt.
So Münchner Niveau ungefähr.
Ja. Austern deutlich günstiger.
Oh ja.
Wir waren in einem tollen, tollen Austernladen, also alles eine Seafood-Bar. Wirklich sehr, sehr cool gemacht. Und da haben die Gelado-Austern pro Stück nur 3,75 Euro gekostet. Da bist du hier bei 7.
Du alter Bonze.
Ja. Nee, ich war richtiger, ja Sparfuchs.
Richtiger Parteibonze.
Ich war ja Sparfuchs.
Also Austernwelt, das ist auch so, das macht mich irgendwie so richtig glücklich, weil das schmeckt überall. Also ob jetzt in den USA, ob in Kapstadt, ob in München oder Paris oder ob in Japan.
Ja.
Das, also Austern ist ein
aber,
ganz was Feines.
Vielleicht lag es auch am Restaurant, der Ruinart Blanc de Blanc, mein Lieblingsstandard Champagner. Ja.
Der ist auch wirklich gut.
Der war pro Flasche 295 Euro.
Boah.
Deutlich teurer als hier in München, obwohl es ein französisches Produkt ist, lag vielleicht auch am Restaurant.
Ja, das ist sportlich.
Ja, der war deutlich teurer.
Das ist ja wirklich so fast das Doppelte, fast das Doppelte, oder?
Nee,
also 180 so in München.
Ja, im Restaurant zahlst du auch mal so 190, 200.
Aber schon deutlich teurer.
Deutlich teurer.
Spannend.
Ja, das war Paris.
Apropos Paris, was interessant ist, wenn man sich mal den Luxusmarkt anschaut. Ich finde das faszinierend, weil man schaut zum Beispiel immer auf LVMH. Oder Ruinart wäre jetzt auch so ein Beispiel und sagt dann, ja okay, das ist teuer, das ist Luxus. LVMH, natürlich, das ist teuer, aber da sieht man zuletzt wirklich Riesenunterschiede. Zum Beispiel Hermes ist ja schon nochmal deutlich teurer. Kommt jetzt natürlich auch mal auf den Artikel drauf an, aber so eine Birkin kostet ja viel mehr als jetzt so eine Standard Louis Vuitton Handtasche. Und Hermes viel besser an der Börse gewesen als Louis Vuitton läuft ja gar nicht. Also da ist die Frage, ist Louis Vuitton, ist das noch Luxus oder ist es halt einfach, es ist teuer, aber doch irgendwie für viele Leute so leistbar. Natürlich kann man jetzt vielleicht nicht 20 Mal im Jahr da einkaufen, aber man kann sich halt mal zwischendurch gönnen, wenn man ein bisschen drauf hinspart oder wenn man besser verdient. Und das ist total interessant, also dass man eben denkt, ja okay, Luxus ist Luxus. Nee, da gibt es schon große Unterschiede. Gerade jetzt auch mit diesem Zollthema. Ferrari auch sehr interessant. Hast du ja mal, ich habe mich daran erinnert, mal bei unserem Klumpenrisiko hieß es. Da kann man nochmal sagen, Jonas am schlechtesten abgeschnitten damals.
Mit Stellantis.
Wenn das hört, wird ihn richtig ärgern mit Stellantis. War natürlich sein Case gar nicht mal verkehrt, über Bewertungen zu kommen. Aber da sieht man mal wieder Bewertung. Gerade kurzfristig ist Bewertung ganz Kaspar. Gefährlich.
Ja, ja.
Und nur Bewertung ist sowieso immer gefährlich, weil Ferrari sehr stark jetzt, die haben wieder starke Zahlen vorgelegt. Und das Tolle ist halt, wenn du so eine Brand hast, denen ist der Handelskrieg relativ wurscht, weil ja, dann knallst du halt 10% oben drauf. Das ist im Endeffekt relativ wurscht. Was ich spannend fand, dass die bei den Hybriden auch so stark sind. Das ist jetzt quasi schon 50-50 so bei den Verkäufen.
Ja, die
ist krass. Also.
Ich habe mal gehört, dass viele Luxusautohersteller, gerade von so Supersportwagen, das hat häufig auch so steuerliche und Zulassungsgründe. Dann packt man da noch so einen Mini-Elektromotor rein, damit das dann besser funktioniert beim Verkauf.
Ja, auch stark.
Ganz kurz, weil du es angesprochen hast, Hermes und LVMH. Mir ist dazu eine Sache gekommen. Der LVMH-Konzern hat ja viele Marken. Aber nehmen wir jetzt mal Louis Vuitton als Flagship. Wenn du so die letzten 5 Jahre Revue passieren lässt, haben viele der Luxusmarken aus dem Konzern Folgendes gemacht. Die haben ihre klassische Zielkundschaft erweitert durch Streetwear. Streetwear war ja so die letzten 5 Jahre das dominante Thema in der Popkultur. Mhm. Und deswegen, also was früher niemals gegeben hätte, dann hattest du plötzlich T-Shirts, wo so fett Louis Vuitton draufsteht, halt für die jüngere Zielgruppe, gerade für die asiatische jüngere Zielgruppe. Und da haben die natürlich ein Mordsgeschäft gemacht. Also die haben die Zielgruppe extremst erweitert, gerade so für Jüngere. Und das hat super gut funktioniert. Und ich habe damals schon Hermes extremst dafür gefeiert, dass Hermes es nicht gemacht hat. Mhm. Burberry hat's gemacht, Balenciaga hat's gemacht, Louis Vuitton hat's gemacht, Gucci hat's gemacht, Prada hat's gemacht, Hermes nicht. Hermes hat diesen Streetwear-Hype nie mitgemacht. Ich weiß nicht, wie die Aktie damals lief. Vermutlich nicht so gut wie LVMH. Das weiß ich jetzt nicht. Aber nur aus Markensicht. Und
ja, Hermes ist schon irgendwie Champions League. Das ist schon ein anderes Niveau.
Das ist nochmal so, das ist so Brioni, das ist so nochmal. So
Prada, Gucci, das ist für mich sowieso alles. Das ist zwar auch teuer, aber das ist für mich schon, mich ist das Trash.
Aber
also,
Brunello Cucinelli.
Das ist nicht Trash.
Loro Piana, also die haben das nicht mitgemacht. Und damals, dann man hat das am Uhrenmarkt gesehen, auch so Sportstahlmodelle, eher so jung, krass gehypt. Klassische Uhren am Lederarmband waren tot. Aber es gibt halt Trends. Und jetzt kam ja so in den letzten Jahr, würde ich sagen, so der Old Money Style. Und das merkst du jetzt auch in der Popkultur, dass das immer mehr kommt. Klassische Uhren, Lederuhren. Und jetzt, glaube ich, kommt auch Hermes. Weil die jetzt das glaubhaft verkörpern können, nein, 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 wir haben das nie mitgemacht, wir sind Old Money. Hermes ist Old Money. Übrigens, ich habe für meine Freundin auf dem Flohmarkt in Paris ein Vintage-Hermes-Seidentuch gekauft.
Echt?
Sehr, sehr schön, ja.
Und dann auch zu einem guten Preis, oder?
Ja, also wir haben, was hat das gekostet? 300 Euro haben wir noch bezahlt. Die kosten neu so 500 etc. Ich habe aber auch nebenbei dann geguckt, weil dieses Modell gibt es nicht so häufig. Mhm. Es war ein normaler Preis für ein Vintage-Modell. Finde ich, hat auch Stil. Wenn eine Frau so ein Hermes-Seidentuch hat, ich finde, das hat Stil.
Ja, super. Ja, ist eine tolle Marke. Also muss ich sagen, ich bin jetzt kein Luxusexperte, aber man kennt ja die Marken schon so ein bisschen.
Ja.
Und da, ja, wie gesagt, ich finde den italienischen Style super. Und ich finde schon, wenn man jetzt in Mailand ist zum Beispiel, da sind die Leute schon gut angezogen.
Hermes ist französisch, oder?
Ja, ja, genau. Ja. Aber ich bin kein Fan von diesen Gucci Prada. Also was gibt's noch? Gucci Prada und
Louis Vuitton.
Dolce & Gabbana. Das ist ja, für mich okay. So. Puh, nee. Also das sehe ich mich gar nicht. Allein auch mir ist das auch zu bunt und zu.
Ach, nee, es heißt, wenn du ein großes Branding drauf hast, ist es kein Luxus.
Ja.
So, weil dann trägt die Marke dich. Und nicht andersrum. Ja. Das ist, also, das ist immer so ein bisschen
das
der Punkt.
Das ist mir einfach ein bisschen zu bunt. Was mir, genau das, ich wusste die ganze Zeit, ich habe was vergessen, was ich ergänzen wollte. Erst zwei Sachen ganz kurz, dann kommen wir gleich zu den Iden des März. Erstens, sehr spannend, Paris würde ich auch gerne mal wieder, weil das finde ich total interessant, wenn man entweder noch gar nicht dort war oder wenn es schon lange her ist, dass man es dann irgendwie nochmal ganz anders sieht. Das ging mir zum Beispiel bei Rom so. Ich fand Rom, da war ich auch sehr jung, als ich da zum ersten Mal war. Ja, da fand ich schon spannend, aber irgendwie hatte ich es dreckig in Erinnerung. Dreckig und so, ja, so ja, laut. Und dann war ich, glaube ich, vor zwei, drei Jahren ist es her, und ich fand es ganz toll. Mhm. Und das ist interessant. Also da würde mich jetzt auch, London war ich jetzt auch, gut, London ist jetzt bei weitem nicht so lange her, da habe ich auch in letzter Zeit sehr viele Horrorgeschichten gehört, so wirklich nach dem Motto, ah, wild, und da wirst du auf der Straße auch schon überfallen und musst aufpassen und so. Also das ist, bin ich gespannt, ob das auch so ein bisschen ist wie mit den USA, dass man dann hinfährt und sich denkt, naja, eigentlich ist es doch gar nicht mal so wild. London ist bei mir aber nicht so lange her. Paris bin ich gespannt. Neulich, um die Städte abzuschließen, habe ich was bei, ich glaube, war auf Instagram gelesen, so nach dem Motto, ja, Wien ist doch wunderschön, du hast auch gerade gesagt, verstehe ich nicht, ich Hedge for Henning, glaube ich, war es sogar. Verstehe ich nicht Leute, die München mögen, warum die nicht in Wien sind. Und ja, aber ich finde, Wien ist schon eine spezielle Stadt. Also Wien kenne ich ganz gut. Und ich finde, es gibt so Städte, ich nenne das immer morbid. Also Wien hat für mich sowas Morbides. Das fängt ja schon beim Wiener an sich an, der, ich mag das auch irgendwie, aber dieses schlecht gelaunte, dieses grantlerische. Und Wien hat schon so, da gibt's ja auch sehr viel so in dieser Wiener Kultur, so, da ist der Tod schon auch sehr präsent. Also Wien hat, ist wunderschön, hat aber auch irgendwie sowas, ja, morbides. Das hat auch seinen Reiz. Ich finde das auch total faszinierend. Aber irgendwie zieht einen sowas auch ein bisschen runter. Und das habe ich in San Francisco auch so ein bisschen, irgendwie hatte das auch so ein bisschen was Morbides. Ich finde, das hat auch einen brutalen Charme, wenn eine Stadt irgendwie schön ist, zugleich aber auch sehr hässlich. New York finde ich zum Beispiel auch so ein bisschen. Das ist irgendwie eine schöne, tolle, faszinierende Stadt, aber irgendwie hat das auch was Beklemmendes. Also das hat so einen totalen Reiz, aber ich glaube, wenn du dauerhaft wo lebst, München hat zum Beispiel, finde ich, gar nichts Morbides. München ist schon eher so eine fröhliche Stadt. Jetzt nicht super fröhlich, so, es ist natürlich schon auch gediegen, würde ich jetzt mal sagen, aber es hat jetzt nichts so, nee, es ist schon eigentlich eine ziemliche...
Das stimmt.
Also morbide auf jeden Fall nicht.
Wahrscheinlich, je näher man seinem eigenen Tod kommt, desto mehr fühlt man sich angezogen.
Von Wien.
Übrigens, das muss ich noch kurz sagen, ich habe einen LinkedIn-Beitrag gesehen, der hat mich schwerst traumatisiert. Es gibt ein Unternehmen, die machen eine Riesentafel, fertigen die an, und da sind 4000 Kästchen. Und diese 4000 Kästchen stehen für immer jeweils eine Woche. Und 4000 Kästchen, das sind dann irgendwie, dann wirst du dann 88, so durchschnittliches Lebenserwartung in Westeuropa. Und das stellen sich Leute hin, und da hat das einer gemacht, und der hakt auch die Kästen ab und LinkedIn dann so einen motivierenden Post, ja, ich mach das, damit ich jede Woche zu schätzen weiß. Ja,
Memento Mori. Bedenke, dass
ich
du
stirbst. Ich habe das gesehen, also der war schon über der Hälfte. Das hat selbst, also ich hatte ein ganz beklemmendes Gefühl. Also Menschen, ja, die sich das hinhängen, irgendwo hin, das finde ich wirklich krank.
Ich finde, der Tod ist sowieso, auch wenn man sich das klar macht, ich finde trotzdem ist der Tod, irgendwie hat man ja trotzdem so eine naive, also wenn man vielleicht richtig alt ist und es geht einem schlecht, aber irgendwie hält man sich schon für unsterblich. Beziehungsweise man setzt sich, finde ich, jetzt nie so mit dem eigenen Tod auseinander. Man weiß das ja, aber trotzdem, ich denke jetzt nicht über den Tod nach. Aber ich glaube, es ist dahingehend schon gut, dass man einfach nicht so viel Zeit zu verschenken hat. Ja. Ich glaube, man sollte sich auch nicht verrückt machen. So jeder, es muss jetzt auch nicht jeder Tag ein Highlight sein und jeder Tag gelebt werden, als wäre es der letzte. Aber man muss sich natürlich schon bewusst machen, dass man nicht die Zeit komplett verschwenden sollte und vor allem nicht alles aufschieben sollte, bis man 80 ist.
Apropos Zeit. Letzte Anekdote, bevor wir reingehen ins Thema. Das war wirklich geil. Wir kommen von Paris, landen wir in München. Und es war Sonntagnachmittag, und da ist das mit dem Carsharing dort schwierig, weil dort meistens keine Carsharing-Autos mehr sind. Das ist verrückt.
Sonntagnachmittag?
Ja, das ist immer ein Problem. Das ist ja sonst voll mit hunderten Carsharing-Autos, aber das ist schwierig so. Meine Freundin und ich sind im Aufzug mit den Koffern runter.
Ging die Rolltreppe?
Die ging diesmal.
Wow.
Und ich gucke auf die App und sehe in dem gesamten Parkhaus nur noch ein Auto. Dann reserviere ich das. Das kann man für 10 Minuten reservieren. So, und dann gucke ich. Irgendwann sehe ich in der Ecke ein Auto. ne, muss das sein, selbe Farbe, das konnte ich auf der App sehen. Gehe da hin und sehe, Kennzeichen stimmt und zwei Leute sind davor. Die sehe ich schon so aus 30 Metern. So, eine Dame, eine Frau und ein Mann.
Blutgrätsch.
Mittleren Alters. Und die stehen davor. Und ich sehe deren Koffer. Und die Koffer waren so mit Folie umwickelt. Da wusste ich schon, schwierig. Menschen, die ihre Koffer so mit Folie umwickeln, habe ich nie ver... Immer schwierige Menschen. So, und die ist schon drumherum. Ich stelle mich einfach zu denen, sag nix. Die hatten, ich glaube, die waren halb Albaner, halb Rumänen, so in diese Richtung. Und irgendwann sage ich, Entschuldigung, ich glaube, das ist mein Auto. Haben die mich angefaucht? Oh. Nein, das ist unser Auto, wir haben das reserviert, das Auto geht nicht auf. Ich so, ja, weil ich das reserviert habe. So, die dann so, nein, wir hatten das als erstes. Wir waren hier seit einer Stunde. Gesagt, ich habe vor 10 Minuten das Auto reserviert, ich habe es ja gar nicht gesehen. Das Auto war frei, das habe ich reserviert. Und meine Miete läuft auch jetzt. Also nein, wir klären das mit dem Kundendienst. Habe ich gesagt, ist okay. Haben die beim Kundendienst angerufen, meine Freundin so 10 Meter weiter hinten, die wollte sich das gar nicht geben. Ich gewartet, so nach 5 Minuten Warteschleife habe ich gesagt, hören Sie, es tut mir jetzt echt leid, aber wir müssen jetzt auch wegfahren, die Miete läuft. Zum Thema Warten, so, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Plötzlich rastet die Frau aus, beleidigt, Sie sind ein arrogantes A. Das kann nicht sein, das war unser Auto. Dann kommt meine Freundin, will ihr erklären, dass wir das natürlich nicht gesehen haben und wir das Auto reserviert haben. Und dann meint der Mann, du kriegst das Auto eh nicht auf, das ist kaputt. Ich gehe nach vorne, dick. Das kann doch nicht sein. Dann wollten die den Kofferraum nicht freimachen. Die standen davor, ich so, bitte gehen Sie. Koffer reingetan, dann haben die ihre Koffer vors Auto gestellt. Das ging noch so 2-3 Minuten. Ganz schwierige Situation. Und dann sind wir irgendwann weggefahren, dann sind sie weg. Und da dachte ich mir, wie blöd muss man sein? Ich hätte mich auch an deren Stelle geärgert. Aber warum bin ich dann nicht so nett und lieb und sage, hören Sie, ist jetzt blöd gelaufen? Können wir uns mit reinsetzen und wir fahren in die Stadt?
Ja, das ist...
Naja, das war eine coole... So kommt man dann nach Deutschland, ne? Direkt schlecht gelaute Menschen.
Naja. Schlechte Laune hat vielleicht auch... Friedrich Merz. Ja, wobei, vielleicht ist es jetzt wieder ein bisschen besser. Also, wir sind heute am Mittwoch, am 7. Mai, wenn ich richtig rechne.
13:41 Uhr.
Gestern Blockbuster-Tag. Also, siegessicher wurde verkündet am Morgen. Ich habe es gesehen auf Twitter, die CDU hat es gepostet. Heute wird Friedrich Merz zum Kanzler gewählt. Und dann so um, wann war es? 11 Uhr, schätze ich, oder? Grande Blamage, im ersten Wahlgang durchgefallen.
Es gab Abtrünnige.
Und jetzt könnte man sagen, ja, Mai ist ja nicht so wild. Da sprechen wir gleich drüber, wie wild das wirklich ist. Aber es ist tatsächlich zum ersten Mal passiert. Es ist noch nie vorher passiert. Es war, ich habe es mir angeschaut, es war schon ein paar Mal knapp. Also die Stimmen quasi, du brauchst ja eine Mindestanzahl an Stimmen, wie viel man da drüber war. Das war schon durchaus auch mal knapp bei dem einen oder anderen. Ich glaube, einmal war es +6 knapp drüber, aber es ist trotzdem noch nie passiert. Und Friedrich haben dann ja ein paar gefehlt. 18 haben ja nicht für ihn gestimmt, aus SPD und Union insgesamt, was nicht so wenig ist.
Und ich habe irgendwo, ich glaube, es war auch auf Twitter, eine Statistik gesehen bei den vergangenen 9 Bundeskanzlern. Jeder Bundeskanzler bis zu diesem Tag hatte mehr Stimmen als eigentlich Sitze in der Koalition. So, bis ich glaube, Konrad Adenauer hatte mal +/-0. Also da haben einfach alle, außer sonst gab es immer noch zusätzliche Stimmen dazu. Friedrich Merz war der Erste, der weniger hatte.
Ja, jetzt ist die Frage, gut, jetzt ist er trotzdem Kanzler, also das hat es geschafft.
Die Demokratie wurde geschützt.
Die Demokratie wurde geschützt. Ja, jetzt ist die Frage, wie bewertet man das? Also fangen wir mal so an. Jetzt fragen sich ja viele, es hieß ja, die Suche nach den Verrätern hat begonnen. Und es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Also wahrscheinlich auch gibt es verschiedene Motive. Also die Frage ist ja, aus der SPD heraus gibt's ja die Theorie, ja, die sind immer noch sauer wegen vor der Wahl noch mit dieser AfD-Geschichte. Dann gibt's die Theorie in der SPD, welche, die vielleicht benachteiligt wurden oder die sich benachteiligt fühlen, weil sie vielleicht nicht so wichtig genommen wurden.
Team Esken.
Ja, genau, Team Esken. Gott sei Dank. Das ist für mich die wahre Nachricht der Woche. Also diese Frau ist ja für mich wirklich, ich will mich jetzt gar nicht aufregen, aber... Und dann werden da so Debatten geführt, oh, die Frau wurde jetzt abgesägt, wie, ja, ganz ehrlich, also das ganze Land atmet auf, aber wird, und dann ist immer noch, mein Gott, gute Frau, lass es doch gut sein. Ich meine, ich glaube, das gab's auch noch nie, ich kann mich nicht dran erinnern, dass ein Politiker oder eine Politikerin einen Maulkorb, so nach dem Motto, bitte, versteck dich, blamier uns nicht weiter, aus der eigenen Partei von mehreren. Also wenn ich, das ist, glaube ich, Es ist sicher schon mal irgendwo passiert, ich kann mich aber nicht dran erinnern. Also wenn sich die eigene Partei für dich in Grund und Boden schämt, dann solltest du wirklich am besten einfach mal die Schnauze halten und einfach mal sagen, vor allem nach der größten Wahlblamage, okay, ich halte jetzt einfach die Fresse und bin weg. Aber selbst das ist zu viel verlangt.
Das kenne ich sonst nur vom FC Bayern München.
Es ist schon bestimmt, ja. Also das ist wirklich schon der Uli Hoeneß
Lifestyle.
Uli Hoeneß Lifestyle. Aber Uli hat was geleistet im Leben. Yeah. Dem steht es vielleicht etwas mehr zu. Ja, das sind die Motive, genau, Team Esken. Dann vielleicht generell welche aus der SPD, die sagen, ja, den Friedrich will ich irgendwie nicht. Und dann können es natürlich auch noch aus der CDU welche sein, die denen es vielleicht zu links ist, die Merz nicht mögen. Die, ja,
Merkelianer.
Ja, ja, das ist
wahrscheinlich. Merkel sogar gejubelt haben auf der Tribüne. Ja, Merkel,
das Meme war super. Das war WM 2006, gehe ich davon aus, oder?
14.
Ach so.
Ich glaube, das war 14. Aber ist ja egal.
War sie auch schon Kanzlerin.
Ja,
ja, ja, ist egal, auf jeden Fall. Ja, da war sie immer vorne dabei. Das muss ich sagen, das ist, glaube ich, das einzige, wo ich in meinem Leben immer Nationalstolz empfunden habe. Nicht, weil ich Merkel so toll fand, aber diese, wenn ich mir vorstelle, wie sich die anderen geärgert haben, Deutschland gewinnt und Merkel jubelt da oben, da war ich wirklich immer...
Das war
immer,
aus dem Herzen immer, das muss man ja lassen.
Das war Freude aus dem Herzen. Das war einfach, ich habe mir immer gedacht, Mensch, stell dir mal vor, du bist der Gegner, das ist wirklich in die
ja,
Fresse.
Ja, ja, das
in your face,
ja.
Angie.
Ah, ja.
Geil. Einfach.
Das war gut.
Ja.
Die guten Allzeiten.
Jetzt wünscht man sich Mutti doch zurück. Jogi Löw und Angela Merkel, ja, da waren wir alle so im Happy, im Schlafwagen. Ja. Toll.
Nein. Grundsätzlich meine Frage an dich: Wie stehst du zu den Abtrünnigen in Wahlgang 1?
Ich habe mir da Gedanken gemacht. Also, ich finde es, finde ich es irgendwie daneben, weil wenn ich mir jetzt die ganzen Motive anschaue, zum Beispiel, ich komme jetzt zu kurz. Also es sind ja Parteien, die für Verantwortung für Deutschland ist jetzt das Motto und die Demokratie, es werden Demokratiefördergesetze gemacht und dann ist alles durch und aus verhandelt und dann sage ich so, ich fühle mich jetzt schlecht behandelt und dann stelle ich jetzt mein Ego über jetzt übers Wohl des Landes oder dann finde ich es irgendwie daneben. Also ich finde es okay, wenn ich mich vorher bemerkbar mache, aber dann muss ich vorher irgendwie sagen, okay, ich bin da raus, dann nimm vorher ein Statement. Ich finde es irgendwie an dieser Stelle finde ich es irgendwie peinlich. Weil ich weiß jetzt nicht, ob ich da ein Zeichen setzen muss. Ich finde generell, man muss mal über diese Abstimmungen nachdenken. Ich bin ja grundsätzlich ein Fan davon, dass man sagt, okay, es gibt jetzt nicht den Parteigehorsam, so nach dem Motto, es wird jetzt abgestimmt, ich weiß, ihr findet das alle blöd, aber Mund halten, abstimmen. Das finde ich grundsätzlich nicht gut. An dieser Stelle, da jetzt das Zeichen zu setzen, es ist ein bisschen kindisch. Also wenn, weißt du, jetzt haben sich die so lange gezofft und das finde ich auch gut und ich hätte, wenn es nicht dazu gekommen wäre, okay, dann ist es halt so. Aber ich finde an der Stelle, da, weiß ich jetzt nicht, also mein Gott.
Wir wissen ja leider nicht, ob die 18 Leute dann im zweiten Wahlgang doch Friedrich Merz gewählt haben oder ob die Stimmen dann von den Grünen oder von den Linken kamen. Das wissen wir ja nicht. Das ist ein bisschen schade. Mein Gedanke vielleicht, mein Gedanke, der mir als erstes kommt, ist, wir brauchen in diesem Land ganz dringend, wir alle, nochmal Nachhilfe bei der Begrifflichkeit Demokratie. Es gibt keinen Begriff, der nicht nur so oft so falsch interpretiert wird, ganz oben auch im politischen Berlin, sondern mittlerweile, ich muss es sagen, der vergewaltigt wird.
Ja.
Es ist wirklich pervers, weil zum Teil autokratische Bestrebungen demokratisch genannt werden wollen.
Ja, das ist schon richtig, was du gesagt hast.
Es ist ein Tweet dazu, nach dem ersten Wahlgang. Der beschreibt das ganz schön, weil Markus Söder definiert Demokratie zum Beispiel als Obrigkeitsdenken. Ich habe mal die Definition von Obrigkeitsdenken mitgebracht, damit man mir keinen Populismus unterstellen kann. Obrigkeitsdenken beschreibt die fraglose Anerkennung von Hierarchien und die unkritische Unterwerfung unter Autoritäten, sei es in politischen, sozialen oder anderen Bereichen. Bitte kurz merken, denn jetzt lese ich den Tweet vor, den er nach dem ersten Wahlgang abgesetzt hat. Es geht ums Ganze. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung für unser Land. Deshalb appelliere ich an alle Demokraten, ja, im Parlament, nochmals in sich zu gehen und eine stabile neue Bundesregierung auf den Weg zu bringen. Noch ist alles lösbar und heilbar. Ein Scheitern der Kanzlerwahl wäre ein schwerer Schaden für die Demokratie. Frage ich mich, wieso? Eine demokratische Wahl ist deshalb demokratisch, weil sie ergebnisoffen ist. Versteht er nicht. Wir befinden uns in schwierigen Zeiten mit Gefahren aus dem Osten und einer ungeordneten Situation im Westen. Ja, das Feindbild, ja. Umso mehr braucht es ein starkes und stabiles Deutschland. Das Scheitern des demokratischen Prozesses, denn demokratischer Prozess funktioniert deshalb, weil es Leute frei wählen.
Ja, nicht gescheitert, ist, ja.
Könnte ein schlimmer Vorbote für Verhältnisse wie in der Weimarer Republik sein, bla 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 bla. Es geht jetzt um die Demokratie. Das ist das par Definition Obrigkeitsdenken, was er dort macht. Aber es wird unter dem Deckmantel Demokratie vermarktet. Und wir werden das, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ja auch schon so orchestriert, ich habe das Gefühl, dass kein Politiker der großen Parteien mittlerweile einen Satz aussprechen kann, ohne den Begriff Demokratie oder Mitte zu verwenden. Als ob das von einem Think Tank kam und die sich gesagt haben, ab jetzt in jedem Satz wird jetzt geframed, Demokratie, Mitte, Demokratie, Mitte. Und das Problem ist ja, man muss etwas ja nur sehr oft wiederholen.
Ja, ja.
Und irgendwann glauben es die Menschen.
Das zieht auch, glaube ich, jetzt schon nicht mehr wirklich. Also er müsste korrekterweise sagen, Demokratie ist natürlich so gesehen Schwachsinn, weil Vertrauen in die Demokratie geht da nicht verloren. Es geht vielleicht Vertrauen verloren in die CDU und SPD oder in die Politik generell. Das sind dann aber die Politiker und die Parteien. Das ist nicht die Demokratie an sich. Das sehe ich auch überhaupt nicht so. Es ist halt, wie gesagt, die Frage, ich glaube, wir müssen generell mal die ganzen Abläufe, man muss alles mal überdenken, weil das Problem ist ja auch, weißt du, wenn ich mir ständig Sorgen um die Demokratie machen muss, dann muss ich mich ja auch mal fragen, dann muss ja eine Demokratie falsch gebaut sein. Weißt du, ich kann mir ja nur um was Sorgen machen, was nicht richtig konstruiert ist. Weil, sagen wir, wir haben jetzt eine Demokratie und die ist perfekt. Also wie kann ich mir dann Sorgen um die Demokratie machen? Jetzt kann man natürlich, klar, es ist logisch, es können natürlich auch, das haben wir auch schon mal erlebt, es können natürlich auch böse Kräfte auf demokratischem Weg dazu kommen, die Demokratie abzuschalten. Natürlich, das ist möglich, das ist klar. Trotzdem, grundsätzlich kann ja eine Demokratie nicht einfach, sagen wir, wenn Merz jetzt nicht zum Kanzler gewählt wird, dann ist es ja nicht ist ja nicht das Ende der Demokratie, das ist ja Schwachsinn. Also es stimmt natürlich, dass es jetzt, ich fand es interessant, wie die Welt darüber berichtet, also nicht die Welt, wie Elon Musk sagen würde, sondern die Welt, Bloomberg, die internationale Presse. Also das stand schon im Fokus und man merkt schon, das war schon so ein Moment, dass die Welt da drauf blickt und sich denkt, mein Gott, was ist denn da jetzt schon wieder los? Also die Welt erwartet einfach jetzt mal, glaube ich, dass bei uns wieder gearbeitet wird, dass wir zuverlässig sind, dass da nicht rumgestümpert wird, dass nicht irgendwelche Minister durch die Welt fahren und irgendeinen Schwachsinn von sich geben, sondern dass wir mal wieder unsere Wirtschaft in Ordnung bringen, dass die deutsche Lokomotive mal wieder in die richtige Richtung fährt und mal wieder anschiebt. Da geht es jetzt gar nicht darum, irgendwie dieses große Führung zeigen und sonst was, sondern einfach mal die Hausaufgaben machen, einfach mal wieder abliefern, dass man sich nicht ständig um Deutschland Sorgen machen muss. Den Eindruck habe ich. Also Bloomberg war auch nicht nur am Dienstag voll, sondern auch am Mittwoch. Das war ja auch, was natürlich schon peinlich ist, es hätte richtig peinlich werden können. Merz hatte ja schon seine Antrittsbesuche geplant in Polen und Frankreich. Also wenn sie das jetzt nicht durchbekommen hätten, dann hättest du das wieder absagen müssen. Das sind natürlich schon Signale. Ich hab das Gefühl, wir haben ja vor kurzem darüber gesprochen, die Welt ist etwas genervt. So nach dem Motto, was ist mit euch?
Ja.
Was ist mit euch? Und da hat Söder natürlich einen Punkt. Es ist jetzt, da geht's aber nicht um die Demokratie, da geht's einfach darum, dass jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe reinkommt und dass jetzt einfach mal ja die Dinge getan werden, zumindest mal die nötigsten Dinge, damit das mal wieder ein bisschen in ruhige Bahnen kommt.
Wenn es den Politikern ernsthaft um die Demokratie gehen würde, wie sie glauben, warum schwinden dann nach wie vor die Umfragewerte beim Demos, beim Volk? Und warum ist die Partei, bei denen die Umfragewerte steigen, die mittlerweile die stärkste Partei ist nach Umfragewerten, verfassungsfeindlich und demokratiefeindlich? Die Frage sollten die Politiker, die angeblich die Demokratie retten wollen, mal beantworten.
Ja, das ist ja sowieso jetzt, das ist ja auch das Problem. Weißt du, wir drehen uns ständig um diese Begriffe Demokratie. Ja. Demokratie wird bekämpft, AfD, also es ist ja fast schon wie eine Massenpsychose.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, in also ich weiß nicht, ob die einfach so in der Bubble sind. Ich glaube schon, dass es vielleicht bei den meisten gut gemeint ist, dass die in großer Sorge sind, aber dass sie einfach immer noch nicht kapiert haben, dass diese Psychose die AfD immer stärker macht. Das sehen wir jetzt seit Jahren. Also ständig dieses, also das meine ich ja, dass die Welt drauf schaut und einfach sagt, kümmert euch um die Probleme. Und da bin ich ja beruhigt. Die letzten Zitate aus der Union finde ich schon gut. Dobrindt hat das ja auch gesagt, man kann eine Partei nicht verbieten. Das kann man schon, aber man kann keine Wähler und keine Probleme wegverbieten. Man kann sie nur wegregieren. Und das ist jetzt, glaube ich, mal das Motto. Weniger, beschäftigt euch doch nicht ständig mit den anderen. Das wurde jetzt jahrelang gemacht. Was hat's gebracht? Auch jetzt dieses gesichert Rechtsextrem. Ich glaube nicht, dass das den Wähler abschrecken wird. Im Gegenteil, wenn ich auf TikTok bin, dann sehe ich jetzt lauter solche Pfosten da, die dann so, oh, seid ihr auch im Team gesichert Rechtsextrem? Weißt du, die feiern das noch ab. Wer jetzt glaubt, so nach dem Motto, ah ja, jetzt haben wir den Stempel da drauf, jetzt ist das Problem gelöst. Nein, ich glaube, du verlierst die nur noch mehr. Und ja, ich glaube, das Verbindende, das wäre wahrscheinlich früher besser gewesen. Der Zug ist halt jetzt leider abgefahren. Deswegen sind wir halt auch in einer scheiß Situation. Ich glaube, die Leute kannst du jetzt auch nicht mehr. Einige schon noch, ja, aber man muss jetzt einfach schauen, dass man irgendwie gut regiert, dass man die Probleme zumindest halbwegs löst. Der große Wurf, den erwarte ich jetzt nicht. Aber was ich noch sagen muss, ich habe zum Beispiel mit Volker Helmer gesprochen, der hat ja auch eine Krawatte die letzten Jahre. Gerade die Ampel hat er ja, da haben wir uns gegenseitig oft ausgekotzt. Er ist relativ optimistisch jetzt im Vergleich zum letzten Jahr. Er hat gesagt, er will auch einfach mal der Regierung jetzt einfach mal Vorschusslorbeeren geben. Einfach mal in einer guten Hoffnung. Und zumindest merke ich, dass da so ein bisschen, er hat auch gemeint, es gibt so zarte Pflänzchen, es geht zumindest mal so ein bisschen in die richtige Richtung. Vielleicht reicht das ja schon, weil die Stimmung, was ich noch sagen möchte, die Stimmung ist so schlecht und die Erwartung ist so niedrig und Merz ist so unbeliebt. Also du kannst ja gar nicht mehr enttäuschen. Also wie willst du denn jetzt noch enttäuschen? Das ist, glaube ich, ja gar nicht
möglich. Was einfallen.
Das ist, glaube ich, nee, ich glaube, das ist gar nicht möglich. Weißt du kannst gar nicht enttäuschen.
Weißt du, ich glaube, dieses ganze Thema, dieses große Fass, was da aufgemacht wird, wir, die die Demokratie retten und die anderen, die verfassungsfeindlich sind, das hat noch einen anderen Grund, denn es entbindet einen selber, Leistung zu bringen. Weil wenn du derjenige bist, der die Demokratie rettet, das, was uns allen am wichtigsten ist.
Das meine ich ja, es kreist immer um dieses
richtig,
Thema.
So.
Und wenn ich mich nicht auf die anderen Sachen konzentriere, dann riskiere ich ja gerade Stabilität.
Und damit gibst du dir quasi selbst die Erlaubnis, dich gar nicht inhaltlich um Dinge zu kümmern, weil du rettest ja die Demokratie. Und das ist das alte Bild, wir gegen den großen, großen Feind. Und da habe ich eine andere Prognose als du. Ich glaube, dass dieses Thema gesichert rechtsextrem wird seine Wirkung zeigen. Vielleicht noch nicht jetzt. Ich glaube, der Trotz ist normal, der jetzt kommt. Aber schau mal, die Öffentlich-Rechtlichen haben schon gesagt, dass sie ab jetzt in jedem Satz, wo die AfD fällt, gesichert rechtsextrem dazu sagen werden. In jedem Satz wollen sie das machen. Wenn du jetzt die nächsten 4 Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl in jedem Satz hörst, wir haben die demokratische Mitte und die gesichert Rechtsextremen der AfD. In jedem Satz wird das ab jetzt kommen, für 4 Jahre. Ich glaube, dass das mit vielen, vielen Menschen etwas machen wird. Denn jetzt mal unabhängig, ob es jetzt die AfD oder sonst was ist, niemand will ja in einer Laborsituation gesichert Rechtsextrem wählen. Und ich glaube, dass wenn man es nur lang genug durchzieht, wird es bei vielen Menschen seine Wirksamkeit entfachen.
Ich glaube, zwei Dinge dazu. Erstens, ich glaube, die vielleicht führt es dazu, dass jetzt natürlich nicht der typische Tagesschau-Wähler, der wird jetzt dann wahrscheinlich nicht zur AfD tendieren, aber ich glaube, die Leute, die jetzt AfD wählen, die schauen sowieso zu 90% nicht die Öffentlich-Rechtlichen. Also ich glaube, da ist die Schnittmenge relativ klein und ich glaube, es wird wie bei allem einen Abstumpfungseffekt geben. Also wenn du das jetzt 4 Jahre lang hörst, nach 4 Jahren hörst du es nicht mehr. Das ist ja das Schlimme, das ist faszinierend beim Menschen. Es ist gut und beängstigend zugleich. Du gewöhnst dich an alles. Überleg mal Ukraine-Krieg. Das fängt an und es ist irgendwie schrecklich. Es nimmt einen mit. Du hast einen Gewöhnungseffekt. Du hast das auch bei Corona, was weiß ich. Also das ist wahrscheinlich auch irgendwo ein gesunder Reflex, dass man sich an Dinge gewöhnt und dass man vielleicht sogar ein bisschen abstumpft bei manchen Sachen, weil sonst würde es einen wahrscheinlich zu sehr mitnehmen. Ich glaube, ich sehe da jetzt keine so große Einflussnahme. weil ich glaube, die, also die Leute, die heute AfD wählen, ich glaube, die sind von den Öffentlich-Rechtlichen schon, ich glaube, die sind schon seit Jahren da sehr weit weg.
Die Zeit wird es zeigen. Also, ich glaube, das möchte ich noch kurz sagen. Ich habe ja gesagt, Thema Nachhilfe nochmal in Sachen Demokratie. Söder definiert es als Obrigkeitsdenken. Frau Faeser, das hatte ich schon mal in einem vorigen Podcast gesagt, definiert Demokratie als eine gewisse politische Haltung, als einen moralischen Ansatz, was ja nicht der Fall ist. Deshalb, also als Demokrat kann ich Redaktionen nicht gut finden, aber ich verbiete sie nicht. Das ist das Problem. Deshalb habe ich sie ja auch in der Vergangenheit als Gefahr für die Demokratie bezeichnet. Sie ist nicht die einzige. Unter diesem Phänomen oder unter diesem, ja, unter dieser Last, dass man glaubt, es ist eine politische Meinung oder eine Einstellung, leiden ganz, ganz viele Menschen.
Das ist wirklich gefährlich und das merkt man bei vielen jungen Menschen, die das dann nachplappern, gerade auf TikTok.
Ja.
Ich sage jetzt mal, der typische Gutmensch, der dann sagt, ich, genau, bei den Wahlen habe ich das sehr oft gesehen, ich wähle heute demokratisch. Ja, so,
ist halt so eine sehr schräge Sicht. Ein Demokrat ist erstmal jemand, der andere Meinungen und Einstellungen akzeptiert und respektiert. Das ist erstmal ein Demokrat. Und der sich, der auch akzeptiert, wenn eine Mehrheit eine gewisse andere Meinung hat als ich selber. Das ist ein Demokrat. Deshalb ist Faeser mit all ihren Handlungen, ist sie antidemokratisch. Sie ist auf einer Mission. Auf ihrer persönlichen Mission. Das hat nichts mit Demokratie zu tun. Ein Demokratieförderungsgesetz der Regierung ist ein Paradoxon, ein Widerspruch in sich. Jetzt wird mir häufig unterstellt, ich sei AfD-nah oder sonst was. Ist okay, könnt ihr machen. Ich denke mir, wenn sowas jetzt ist mit dem gesicherten Rechtsextrem und man sich so ein Sachverhalt ansieht, dann muss man konsequent sein. Entweder man versucht, den gesamten Kontext mit einzublenden und alle Details von allen Seiten. Oder man macht es wie in der Spieltheorie und sagt, ich blende mal den ganzen Kontext aus und die ganzen Feinheiten und schau mal wie in so einer Laborsituation drauf. Und was wir häufig haben bei fast jeder politischen und gesellschaftlichen Diskussion ist, je nach Narrativ werden ein paar Details eingeblendet, andere ausgeblendet, so dass es passt ins eigene Narrativ. Und wenn man das jetzt mal, dieses gesichert Rechtsextrem, mal so alles ausblendet, das macht es einfacher. Dann kommt ja Folgendes raus. Eine abgewählte, kommissarisch im Amt tätige Regierung erklärt die immer stärker werdende politische Opposition mit der letzten Amtshandlung durch eine direkt unterstellte Behörde, den Verfassungsschutz, zu Verfassungsfeinden. Dies geschieht in einem 1000-Seiten-Dokument, dieses wird aber nicht veröffentlicht, aufgrund von Datenschutz.
Im Spiegel lag es aber vor angeblich, oder liegt es vor.
Okay, wie würden wir jetzt darüber urteilen? Nehmen wir mal an, wir lesen diese Schlagzeile. Es geht nicht um Deutschland, nicht um AfD, nichts. Wie würden wir das finden?
Ja, klingt natürlich, hat einen Geschmäckle.
Ein Geschmäckle. Es geht, ich habe bisschen, weißt du, ich habe die Sorge, dass wir, das ist ja auch so die offizielle Einteilung, Demokratien, dann hast du so hybride Verhältnisse, Scheindemokratien und dann hast du autokratische Systeme. Und Demokratien sind nicht die Überzahl auf der Welt. Das dürfen wir nie vergessen.
Ja, ja,
hybride
nee.
Systeme und Autokratien sind in der Mehrheit. Und das siehst du ja auch bei so Pressefreiheitsindizes etc. Deutschland rutscht ab. Und ich habe Sorge, dass genau durch sowas wir in eine Art Scheindemokratie abrutschen. Scheindemokratien, die wir auch völlig zu Recht bei Herrschern wie Erdogan und Putin zu Recht kritisieren. Aber das, was dort passiert, das hat schon so eine türkisch-russische, es schmeckt nicht so schön. Dieser Geschmack ist nicht schön. Und meine Sorge ist jetzt, noch ganz kurz diesen Punkt, dass dadurch den vielen, vielen normalen Bürgern, weil wir reden auch mit so vielen Menschen und die meisten Menschen, die sind vollkommen normal, die haben vollkommen normale Bedürfnisse, vollkommen normale Ansichten, die alle in einem Rahmen sind.
Und die werden ja auch nicht bedient. Das ist ja das, was ich meine. Wir sind ja alle genervt von dieser Massenpsychose. Wir wollen ja eigentlich nur normale Politiker, die sich um normale Menschen und normale Probleme kümmern.
Und die werden gezwungen, drei Dinge zu tun. Entweder resignieren, emigrieren oder radikalisieren. Das ist die Auswahl, die ein normaler Mensch, der einen politischen Wandel möchte, was völlig legitim ist. Wir Deutschland, ich denke, da sind sich auch alle normal denkenden Menschen einig. Es braucht einen Wandel in Deutschland. du kannst nur resignieren, emigrieren oder dich radikalisieren. Und das ärgert mich so. Der perfekte Test, ob du ein normal denkender Mensch bist, ist eigentlich, fühlst du dich heimatlos aktuell politisch? Wenn du diese Frage mit Ja beantwortest, bist du relativ sicher nicht verrückt, sondern du bist normal. Und das ist doch das Tragische, dass diese graue Masse an vernünftigen Menschen gar nicht mehr abgeholt wird, weil die Politik so unfassbar irrational ist und nicht du selber.
Ja, das Problem ist die Politik irrational oder macht sie vielleicht, da mir fällt immer wieder Professor Rieck ein, der, weil wir wundern uns auch über manche Politiker, genauso wundern sich aber andere über uns oder über die FDP oder über die, ist ja wurscht über wen. Rieck hat das mal schön erklärt, er gemeint, wenn wir eigentlich einen Politiker für irrational halten, dann macht er eigentlich seinen Job genau richtig. Die Frage ist, ob wir nicht einfach immer mehr, weißt du, diese Fragmentierung haben und ob, weißt du, was unsere Krankheit ist, dass wir, glaube ich, wir haben eine klare Meinung, wir sind aber trotzdem in einer gewissen Weise noch objektiv. Also wir können uns Argumente anhören, ja, und viele andere, glaube ich, auch. Das sind aber nicht die, die unbedingt zu laut sind, weil wer ist laut? Laut ist, wer eine einfache Meinung hat. Der sagt hier, das sind die Guten, das sind die Bösen. Das ist ja immer ganz einfach. Und viele Leute suchen die Orientierung und es ist natürlich einfach zu sagen, hier, das ist ein Demokrat und das ist ein Antidemokrat. Das ist ja auch, und das funktioniert ja überall so. Und ich finde, alle Parteien mittlerweile haben ja auch ein Feinddenken oder so eine Lust am Untergang. Also zum Beispiel, schauen wir uns die Grünen an. Lust am Untergang,
Klima.
Wer nur einen Millimeter davon abrückt, ist Klimaleugner bei Corona. Wer nur einen Millimeter abrückt, war Corona-Leugner, Schwurbler. Sehr viel Lust am Untergang, sehr viel Lust, andere zu diffamieren.
Ukraine-Krieg,
das nächste. Genau, wenn wir es andersrum drehen, das habe ich ja vor kurzem gesagt, also der vielleicht nur eine Sekunde mal Russland nicht basht oder sagt, Russland ist schuld, der ist Putin-Freund. Andersrum ist man dann sofort, wenn man sagt, gut, wir brauchen eine vernünftige Verteidigung, ist man sofort Kriegstreiber. Also es wird sehr viel nur noch mit diesen Etiketten gearbeitet und die Parteien bedienen ihre Zielgruppen ja leider sehr gut. Weil man muss ja sagen, in den Parteien, und da haben wir wieder das FDP-Problem, ich habe das Gefühl, in der FDP, da sind viele Leute, die nicht mehr drauf anspringen. Deswegen hat die FDP auch so schlecht abgeschnitten, weil ich glaube, die Liberalen haben sich überhaupt nicht abgeholt gefühlt. Die FDP hat quasi eigentlich total versäumt, ihre Zielgruppe zu bedienen. Und vielleicht ist es auch deutlich schwieriger, weil ich würde mal sagen, ein liberaler Mensch, ich glaube jetzt nicht, dass er unbedingt der dümmste ist und auch nicht der eingefahrenste. Deswegen ist es viel, viel schwerer, so einen liberalen Menschen so primitiv zu bedienen. Niedrigere Steuern reicht dann vielleicht auch nicht. Und die anderen können das besser bedienen. Deswegen haben, glaube ich, auch die CDU und die SPD große Probleme, weil die natürlich eigentlich ja Volksparteien sind oder waren. Und da muss man natürlich größer bedienen. Da hat man eine viel größere Wählerschaft. Da kann ich nicht mit so spitzen Botschaften arbeiten. Deswegen profitiert wer? Die Linkspartei. Reichenegg sagt, wir müssen den Kapitalismus stürzen, um die Demokratie zu retten. Da ist erstens wieder sehr schön, es ist die Demokratie mit drin. Puh, ja, Kapitalismus, ja. Demokratie, okay, jetzt kann ich natürlich argumentieren, der Kapitalismus sorgt dafür, dass die Großen immer und die Reichen immer reicher werden und die sind so einflussreich, können sich die Demokratie kaufen. Naja, wir haben es sehr schön gesehen bei Elon Musk. Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt, hat Werbung für die AfD gemacht, er konnte sich die Wahl nicht kaufen und die AfD ist nicht durch die Decke komplett gegangen, sondern es war vor Elon Musk und danach waren im Endeffekt ist in den Umfragen praktisch nichts passiert. Also die These würde ich auch mal anzweifeln, weil die Welt dann einfach doch sehr groß ist und die Menschen nicht alle bescheuert sind. Und da frage ich mich auch, ist das nicht gesichert linksextremistisch? Das ist die erste Frage, weil die soziale Marktwirtschaft steht auch im Grundgesetz, soweit ich weiß. Und da muss man sich die Frage stellen, wenn ich jetzt das System so stürzen möchte, ist das nicht auch bedenklich? Und dann muss ich aber die nächste Frage stellen. Linksextremistisch, rechtsextremistisch lehne ich beides zu 150% ab. Trotzdem ist die Frage, sind die beiden verfassungsfeindlich oder muss ich den Schwachsinn von beiden akzeptieren? Also muss ich eine schwachsinnige Reichenegg-SED-Nachfolgepartei, muss ich das akzeptieren, auch wenn ich es ablehne, auch wenn es mir sogar Angst macht, auch wenn es uns wahrscheinlich in absoluten Ruin stürzen würde und einen rechtsextremen Vollidioten muss ich denn auch akzeptieren, der irgendwie, weiß ich nicht, sonst wen mit Bart zurück will oder sonst irgendwas stürzen will. die Frage ist natürlich, es gibt natürlich dann irgendwann Grenzübertritte, wo man sagt, okay, das ist dann vielleicht so extrem, dass man es nicht mehr akzeptiert, aber trotzdem, der Korridor, und das sagt ja auch das Grundgesetz, also der Korridor an schwachsinnigen Meinungen, die vertretbar sind, der geht relativ weit. Und ja, das sind anstrengende Zeiten, aber man sieht ja, dass eigentlich der Schwachsinn am meisten dann profitiert, der wird dann natürlich wieder in den Medien am meisten aufgegriffen.
Ja, super, super wichtiger Punkt. Deshalb möchte ich gleich eine Aussage von mir kurz revidieren. Was du sagst ist, Demokratie bedeutet Toleranz. Die brauche ich. Und Toleranz muss wehtun. Wenn es nicht wehtut, dann bin ich nicht tolerant. Dann bin ich bestenfalls selektiv tolerant und das ist die Definition von Intoleranz. Und ich muss aushalten als Demokrat, dass jemand eine diametral andere Einstellung zu irgendwelchen Themen hat. Das muss ich aushalten. Und ich kann nicht und ich darf als Demokrat, als gewählter Demokrat nicht meine Macht dafür missbrauchen, den dann abzucanceln. Das darf ich nicht. Dann bin ich Autokrat. Das ist so. Deshalb, ich habe gerade gesagt, die Politiker handeln irrational. Wenn wir sagen, dass wir in einer Demokratie leben und sie nach Demokratie streben und sie diese verteidigen wollen, wie sie sagen, dann wäre das so. Aber eigentlich handeln sie sehr rational in diesem System politischen Berlin. Weil das ist meine These. Ich glaube, denen geht es um den Machterhalt. Darum geht es diesem System. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Danach strebt jedes System. Es geht am Ende des Tages um Macht. Und das siehst du an so vielen Punkten. Und das ist konträr zu dem Grundgedanke der Demokratie. Denn Demokratie ist der Abgesang und das Ende von elitärer Machtkonzentration. Und wir erleben das Gegenteil. Denk an Brüssel. So, das ist ja nochmal die nächste Ebene obendrauf. Und das passt nicht zusammen.
Ja, die Parteien müssten im Endeffekt ideologischer werden, um sich selber zu erhalten. Weil sie müssen quasi ihre Klientel, im Endeffekt jeder muss sie radikalisieren. Ja. Untergangsbilder, klar, bei der AfD ist der Untergang Migration und die Altparteien. Also es hat ja jeder sein Untergangsszenario. Bei der FDP ist es zu viel Staat und Bürokratie. Das ist schon auf jeden Fall ein Problem.
Wir hatten gerade, also resignieren, emigrieren oder radikalisieren für die normalen Menschen. Ja. Emigrieren machen wir nicht, resignieren scheinbar auch nicht. Sonst würden wir das hier nicht machen und nicht ansprechen. Ich bin ja gerade in meiner Radikalisierungsära, hat einer geschrieben. Das fand ich sehr lustig. Und da auch vielleicht, wir müssen ja nur zurückschauen, was auch die AfD macht und ob sie es bedient. 2013 wurde die Partei gegründet. 12 Jahre jetzt her. Ich glaube, Februar 2013 war es. Am Anfang war Bernd Lucke. Er wurde auch damals schon heftig angegangen und wurde diffamiert. Hattest du nicht mal sogar ein Interview mit dem?
Ja, das ist schon einige Jahre
her.
Ja, da war aber schon raus. Das war so 2018, 17, so schätze ich.
Er wurde damals aber hart angegangen. Ich war noch sehr jung. Ich war Teenager, aber ich habe das am Rande mitbekommen. Dann kam Frauke Petri. Wurde fertig gemacht.
Die will jetzt angeblich eine eigene Partei gründen, habe ich gestern gelesen.
Dann kam Meuthen. Das war so die dritte Generation. Fertig gemacht. Dann kam Weidel. Wie viele der Menschen, die damals schon Bernd Lucke kritisiert haben, würden sich ihn heute zurückwünschen als Zugpferd? Ich glaube, sehr, sehr viele. Und ich glaube, dass durch diese Politik und die Herangehensweise gegen die AfD seitens der Leitmedien und der anderen politischen Parteien wir uns in 5 Jahren Alice Weidel zurückwünschen werden.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, ja, das kann leider gut sein, das halte ich auch für realistisch wahrscheinlich. Ich glaube, ein Satz ist immer wieder ganz schön, man muss die Leute, die man regiert, auch ein bisschen mögen. Und wir sehen da, finde ich generell, wir haben da ein Problem, ich glaube, man muss auch mal den Wähler von der Partei trennen. Also, wenn ich jetzt Bundeskanzler bin, ich bin jetzt Friedrich Merz, dann muss ich halt auch mal mir überlegen, wie kann ich denn ein möglichst guter Kanzler für alle sein oder für viele. Nehmen wir jetzt mal die Spinner, die sich komplett verabschiedet haben, vielleicht die paar Prozent, sagen wir, die super Radikalen. Horst Löding sagt ja immer, ich glaube, ich weiß nicht, 2, 3, 5%, so nach dem Motto, die kann man abschreiben, aber der Rest ist eigentlich nicht so wild. Da würde ich jetzt mitgehen. wie kann ich denn ein guter Kanzler für alle sein? Und das ist natürlich auch ein Problem. Wir sehen es ja zum Beispiel auch in Amerika. Da ist es ja auch nicht besser. Ich meine, ein Trump wütet ja auch rum. Da sehen wir ja auch schon seit langer Zeit. Da sind es eben nur zwei Pole. Aber da ist ja auch eine sehr große, ja, Fragmentierung da. Da sind sehr große, immer tiefere Schluchten. Und da, glaube ich, haben beide Seiten viel kaputt gemacht. Da bekämpft man sich ja auch eigentlich nur noch. Da geht's ja auch, man hat nicht mehr das Gefühl, dass jetzt da der Präsident für alle da ist, sondern da geht's ja eigentlich auch nur so, ich bin eigentlich nur noch Präsident für die eigenen Leute. Natürlich bin ich vielleicht meinem eigenen Wähler, mag ich mehr verpflichtet sein als vielleicht dem anderen, aber ich bin ja Kanzler oder Präsident von einem Land, von einem Volk. Ich bekämpfe ja nicht die Hälfte der Menschen. Also zumindest sollte das nicht der Sinn sein. Und ich glaube, dass das schon generell ein Problem ist, dass man da einfach mal als Politiker sieht, glaube ich, auch mal wieder, wie gesagt, die Menschen, die man regiert, sollte man auch ein bisschen mögen und einfach sich mal überlegen, wie können wir denn gemeinsam vorwärts kommen, dieses Verbindende. Und das wäre, glaube ich, in den letzten Jahren sehr wichtig gewesen. Jetzt, glaube ich, ist der Zug in Amerika, würde ich sagen, ist der schon auch ziemlich abgefahren. Also bei uns ist es noch nicht so schlimm wie in Amerika, glaube ich. Aber es ist halt auch schon, der Karren ist halt schon ganz ordentlich, glaube ich, gegen die Wand gefahren. Und da kannst du, glaube ich, leider viele, die haben sich verabschiedet. Also das ist schon schade. Trotzdem, ich bin gerade ein bisschen in meiner, ich merke in den letzten Wochen, nach der Wahl ist da irgendwie Druck abgefallen. Irgendwie bin ich nicht mehr so wütend. Ich weiß auch nicht warum, das ist gut. Ich bin jetzt auch nicht super optimistisch, aber ich gebe dieser Regierung auch mal eine Chance. Ich bin nicht begeistert, nee, aber meine Thesen sind, also es erwartet wirklich niemand was. Wir haben keine Fallhöhe. Bei der Ampel haben wir am Anfang ja schon so, da war ja so hier die Selfies und die sind alle jung und das sind mal neue Gesichter und hier Fortschrittskoalition. Da waren ja schon gewisse Erwartungen da. Gerade auch von den FDP-Wählern, glaube ich, war schon eine gewisse Hoffnung da, auch wenn es mit Rot-Grün war. Die Fallhöhe war deutlich höher. Also jetzt niemand erwartet was. Die Lage ist generell schlecht. Also die ist in Deutschland nicht gut. Die ist aber auch global gerade sehr angespannt. Handelskrieg, Trump, China. Also es ist generell Druck drauf. Also sag mal, wenn es halbwegs gut läuft, dann haben wir positives Überraschungspotenzial. Und ich würde auch sagen, das Kabinett, das reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Ich würde aber schon sagen, es ist ein bisschen besser. Es ist besser. Es ist vielleicht nicht viel besser, aber es ist besser. Wo kommen wir her?
Das weiß ich noch nicht.
Wir kommen von Habeck, man muss sich das mal vorstellen, wir kommen Habeck, Baerbock, Lamprecht, die war Faeser, Scholz, Lauterbach. Also ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall besser. Es ist jetzt keine Steigerung um 500%, aber es ist besser. Und das ist ja zumindest mal ein Fortschritt. Also
ich glaube, also
kein Grund zum Jubeln, nicht falsch verstehen, nein, aber es ist besser.
Ich wünsche mir, dass dein erzwungener Optimismus, den ich dir hoch anrechne. Ich hoffe, dass der eintreffen wird.
Ja, was heißt Optimismus? Haben. Findest du schlechter, das Kabinett?
Nein, ich
habe nur gesagt, es ist besser. Dass es super ist.
Ich glaube, weißt du, was das Traurige ist? Ich glaube, wir zwei könnten im Kabinett sein. Wir würden es genauso schlecht machen. ich glaube, es liegt wirklich am System. Ich glaube, die Leute, du kannst da jeden hinsetzen. Ich glaube, wir müssen eine Stufe vorher beginnen bei der ganzen Sache. Aber ja, von den Namen her klingt's besser. Also für mich jetzt. Aber das ist, ich glaube, du kannst da jeden hinsetzen. Das macht den Braten nicht fett.
Ich find's generell gerade so interessant, wenn man mit Experten spricht, die ja wirklich sich auch mit den Themen beschäftigen und wo man jetzt nicht sagen kann, der eine, weißt du, der eine ist jetzt gut oder schlecht oder kompetent oder inkompetent, was die für verschiedene Blicke haben. Also allein in dieser Woche habe ich mit Volker Hellmeier gesprochen. Der ist ja schon, gerade mit der deutschen Politik, habe ich ja vorher schon gesagt, sehr hart ins Gericht gegangen in den letzten Jahren. Der ist aber jetzt so, sag mal, er gibt der Regierung eine Chance und er ist vor allem bei Amerika bullisch, weil er sagt, diese neue Weltordnung, die wir haben, und das klingt ja immer, das neue Weltordnung, das ist ja so ein schwieriger Begriff, da denken sich viele immer um Gottes Willen, aber es geht eigentlich nur darum, dass der globale Süden einfach viel stärker ist, viel mehr Bevölkerung hat und vor allem immer mehr Anteil am globalen BIP. Das sind ja Fakten. Und dass die natürlich auch sagen, ja gut, wir sind jetzt nicht mehr hier die Wuftis, die jetzt nur für euch die Sachen zusammennähen, sondern wir haben schon auch in den letzten Jahrzehnten aufgeholt, auch technologisch, und wollen jetzt ein bisschen mehr mitreden, wollen jetzt am großen Tisch sitzen, was ja auch völlig verständlich ist. Darum geht's ja eigentlich. Und da ist Hellmeier optimistisch und er sagt auch, dass eigentlich die US-Regierungen generell in den letzten Jahren eigentlich dass da schon so ein größerer Plan oder eine Strategie dahinter ist, dass man sich eben darauf vorbereitet, auf dass China zum Beispiel halt und Indien einfach deutlich mehr Machtansprüche haben, einfach auch stärker geworden sind. Und er sieht da gerade eigentlich große Chancen auch, dass man sich da beim Handelskrieg da einigt, und er ist da eigentlich relativ bullish, sieht natürlich auch die Risiken, aber er ist da relativ entspannt, auch dass die USA jetzt nicht in eine Killer-Rezession rutschen. Hendrik Leber zum Beispiel sagt dagegen, Katastrophe, Inflation wird anziehen in den USA, da drohen leere Regale, weil weniger Waren oder fast gar keine Waren mehr aus China kommen. Die Amerikaner machen sich selber gerade alles kaputt. Also das ist schon Wahnsinn, wieder, also wirklich zwei Welten. Komplett unterschiedliche Meinungen.
Ja, ich glaube auch politisch, also ich glaube jetzt nicht politisch, da habe ich ja gesagt, ich glaube, die haben andere Bestrebungen, als dass es uns besser geht. Aber jetzt, wenn wir jetzt mit normalen Bürgern sprechen, auch die vielleicht eher links eingestellt sind oder sonst etwas, jeder will es ja besser machen für Deutschland. So, ja, aber dieses besser definiert halt jeder anders, je nachdem, woher man kommt. Ich glaube aber, dass der echte Demokrat seine Definition von besser vertreten kann, ohne das andere besser zu verkennen. Ich habe gerade einen Krampf. Oh, guck, ich kriege schon die Krämpfe hier. Ja. Boah, ihr seht es gerade nicht. Ich strecke gerade mein Bein deutlich aus hier.
Wir sind eh schon wieder, und ich muss bald aufs Klo. Das ist kein...
Lass mich kurz überlegen, ob wir noch was haben. Haben wir was vergessen?
Ich kann kurz überbrücken, schau du kurz auf deinen Zettel. Ich war ja in Alcatraz in San Francisco, das ist ja dieses ehemalige Gefängnis, das ist ja schon lange geschlossen. Habe ich das erzählt beim letzten Mal? Nee. Das war ganz cool, das zu besichtigen, wirklich interessant. Und just in dieser Woche kam Meldung, Trump will das wiederbeleben. Das müsste man natürlich umbauen, weil das ist ja uralt und das ist ja seit, ich glaube, das ist schon seit 50 Jahren geschlossen oder so. Ich glaube, Mitte der 60er oder Anfang der 70er Jahre oder so, wurde es geschlossen. Und ja, wenn man das wieder in Betrieb nehmen muss, das, glaube ich, müsste man erstmal sehr teuer und lang umbauen. Aber gut, er hat viele Ideen. Mal schauen. Ich glaube eher nicht, dass es dazu kommt. Auf jeden Fall hat er gesagt, er will Alcatraz wiederbeleben. Und ich habe einen Klassiker gesehen, der war nicht schlecht. Es gab nämlich mal einen sehr prominenten Ausbruch, also eine echte Geschichte. 1962 war es, soweit ich das in Erinnerung habe. Ausbruch aus Alcatraz. Die haben es tatsächlich geschafft. Und das wurde verfilmt 1979 mit Clint Eastwood. Flucht von Alcatraz. Ich bin jetzt kein super Fan von so älteren Filmen, außer jetzt so James Bond und Der Pate. Das sind alte Filme, die finde ich genial. Aber war ganz cool. Also kann man sich auf jeden Fall anschauen. Klassiker haben sicherlich schon einige gesehen. Mit Clint Eastwood, die Legende, der übrigens in San Francisco geboren ist. Hätte ich auch nicht gewusst. Ich hätte jetzt Clint Eastwood so in Texas verortet irgendwie, aber in San Francisco geboren. Alcatraz in San Francisco, wo ich erst vor kurzem war. Trump will es wieder eröffnen. Und den Film kann man sich auf jeden Fall anschauen. Und dieser Ausbruch ist faszinierend, weil da ranken sich viele Gerüchte. Das kann ich jetzt, glaube ich, schon mal spoilern. Also die haben quasi mit Löffeln, haben sich die da rausgegraben. Wahnsinn, die haben, muss ich mal vorstellen, die waren ja Gefängnisinsassen in dem härtesten Gefängnis und haben es geschafft, quasi so Puppen von sich zu bauen mit so, weißt du, mit so Pappe und die haben quasi dann so Köpfe da gebaut und dann ins Bettchen gelegt, dass die Wärter das nicht gecheckt haben, dass die ja gedacht haben im Dunkeln, okay, der schläft da, und haben sich da rausgegraben durch den Schacht quasi. Da war so ein kleiner Luftschacht und haben es tatsächlich geschafft auszubrechen, und man weiß bis heute nicht, leben die noch? Sind die gestorben? Quasi ersoffen dann im Wasser? Ist ja eine Insel. Irgendwann 2015, glaube ich, hat einer einen Brief geschrieben von denen. Gut, den kann natürlich jeder geschrieben haben. So nach dem Motto, sie haben es damals überlebt. Man hat sie aber nie gefunden. Weder die Leichen noch die Lebendigen. Also
ich will auch mal aus dem Knast ausbrechen.
Ja, das ist.
Ich bin auf dem besten Weg dahin, eingebuchtet zu werden. Dann überlege ich es mir dann.
Ich stelle mir diesen Nervenkitzel, ist so krass. Was, stell dir mal vor, du buddelst da jetzt, weiß ich nicht, 3 Jahre wie ein Affe, und dann ein Moment und es ist alles vorbei.
Ich glaube, ich werde noch 3 Phaser-Memes posten und dann kann ich es live testen. Wobei die deutschen Gefängnisse sind, glaube ich, auch so richtig leicht auszubrechen. Ich glaube,
ja, wahrscheinlich recht luxuriös. Wahrscheinlich, vielleicht willst du am Ende gar nicht mehr raus.
Vielleicht will ich einfach bleiben.
Ganz nett da.
Vielleicht will ich einfach bleiben. Schickt mir eure Meme-Vorschläge. Nein, bitte nicht. Nee, sonst, nee.
So, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen oder unseren Podcast bewerten mit 5 Sternen und natürlich gerne Podcast oder YouTube-Kanal abonnieren. Und wir sind gespannt auf eure Kommentare. Herzlichen Dank. danke euch fürs Zuschauen oder Zuhören. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci.